ich glaube, bei Mindspace besonders machen wir das ganz gut. Was ich gemerkt habe, weil ich auch neu in der Branche bin, ist jede Location wird auf organische Art und Weise wird eine Community kreiert und man weiß, was für Personas da drin sind und was die brauchen und was die nicht brauchen. Deswegen ist jede Location, die wir bei Mindspace haben, hat irgendwie einen anderen Vibe. Was wichtig ist, es geht nicht mehr um den Task, es geht um den Menschen und was der Mensch eigentlich braucht. Was motiviert den Menschen, um überhaupt in die City? Was sind die Gründe, was ihn ins Büro wieder bringt? Und das wird, glaube ich, mit der Zukunft immer mehr ausgebaut.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um. Wie führen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Leading Well steht für eine neue Art der Führung am Puls der Zeit und am Puls deines Teams. Und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Peter Demidoff. Peter ist General Manager von Mindspace Deutschland mit über 10 Jahren Erfahrung im Skalieren von Unternehmen quer durch Food Delivery, Digital Commerce und Technologie. Hat er aus erster Hand erlebt, wie stark die richtige Arbeitsumgebung unsere Produktivität, aber auch Teamkultur beeinflusst. Heute arbeitet er bei Mindspace mit Unternehmen aller Größen zusammen, von 3-Personen-Startup bis zum etablierten Konzern, und hilft ihnen, ihre Bürostrategie neu zu denken. Von Peter wollte ich einmal wissen, welche Rolle das Büro heute eigentlich noch spielt in einer Arbeitswelt, in der Homeoffice, hybride Modelle und neue Mitarbeiterbedürfnisse längst zur Realität geworden sind. Peter zeigt, was gute Arbeitsorte heute wirklich ausmacht, von Fokusarbeit über Community bis hin zur Frage, warum Menschen heute überhaupt noch an einem gemeinsamen Ort kommen und zusammenarbeiten wollen. Wenn du besser verstehen willst, wie sich Arbeitsorte gerade verändern und was Unternehmen tun können, damit Büroflächen wieder echten Mehrwert schaffen, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Bevor wir gleich starten, der Podcast ist seit fast 5 Jahren ein absolutes Herzensprojekt und die größte Währung, die wir haben, ist dein Support. Wir freuen ihn, wenn du ihn abonnierst, bewertest und weiterempfiehlst. Vielen, vielen Dank, dass du reinhörst und unsere Arbeit unterstützt. Ich wünsche jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well heute mit Peter Demidoff. Hallo Peter, herzlich willkommen im Leading Well Podcast. Richtig, richtig schön, dass du mit dabei bist.
Moin, Benjamin. Freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Ja, du, wir werden heute mal so ein bisschen in die Welt der Arbeitsräume reintauchen, 2026, und mal gucken, was vielleicht auch in der Zukunft noch so kommt. Ich finde ganz spannend, wenn man so auf die letzten Jahre schaut, da wurde ja extrem viel experimentiert, so gefühlt. Also so gerade Corona hat erstmal zugeführt, alle hatten so einen Homeoffice-Boom und sind zu Hause geblieben, haben sich auch so ein bisschen zu Hause eingerichtet, habe ich das Gefühl. Dann hatten wir jetzt die letzten 2 Jahre wieder so einen massiven Rückzug wieder ins Büro, alle wieder vor Ort zusammen. Und irgendwie richtet sich die Welt vielleicht auch so ein bisschen so eine hybride Lösung ein. Man weiß aber auch noch nicht so richtig, wo die Reise eigentlich hingeht. Du bist ja viel, viel näher dran an dem Thema flexibles Arbeiten, Arbeitswelt von heute und auch in Zukunft. Wo steht denn so aus deiner Sicht da gerade die Arbeitswelt und was erwartest du vielleicht auch für die nächsten Jahre? Wo kann da so die Reise hingehen?
Ja. Ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Ist auch eins eigentlich der Gründe, warum ich überhaupt im Flex-Bereich gelandet bin. Weil ich glaube, wir ein bisschen gerade an einem Punkt stehen, wo keiner so richtig diese Frage beantworten kann. Keiner weiß so richtig, wo die Reise hingeht. Wird man wieder zurück ins Office gehen? Wird alles komplett hybrid oder remote bleiben? Wird man in verschiedenen Ländern arbeiten? Keiner weiß es. Weder deutsches großes Corporate oder ein kleines Startup-Unternehmen hat da nicht wirklich eine Antwort zu. Deswegen ist das Thema gerade so spannend, weil ich glaube, das wird sich erst sozusagen herauskristallisieren in den nächsten Jahren überall weltweit. Aber ja, so ein bisschen, ich kann ja aus der Perspektive von uns, von Mindspace, ein bisschen erzählen, wie wir das gerade sehen. Generell, so diese ganze Flex-Industrie ist ja ein bisschen als sozusagen so ein bisschen die Counterculture vom traditionellen Real Estate Business, wo eine Firma wollte ein Office haben, hat in der City geguckt, ob es was gibt und musste dann Lease unterschreiben. Weil natürlich viel Competition gab, konnten sich die Landlords erlauben, irgendwie nach 10 Jahre Leases zu fragen. Und viele Firmen waren dann für 10 Jahre drin, konnten dementsprechend auch den Preis stabil halten. Und das war dann ein fairer Deal. Und das war Arbeiten. Halt ein großes Büro, ein Raum, wo alle hingehen mussten. Arbeiten war Pflicht, 5 Tage die Woche. Dann kam so ein bisschen diese Counterculture und ich sage immer, die Flex, also besonders die moderne WeWork-Coworking-Branche wurde aufgebaut auf den Schultern von diesem ganzen Startup-Tech-Skalierungs-Rush. Das war dieses Blitzscaling, was passiert ist in der Zeit. Und da ging es im Endeffekt darum, dass viele Startups, die gegründet worden ist, so schnell wie möglich skalieren wollten. Das heißt, es ging wirklich um Speed, es ging um Flexibilität. Das heißt, ein Startup in Amerika hat ein großes Funding bekommen und musste so schnell wie möglich weltweit expandieren. Und da ging es darum, wie schnell können wir in den Markt rein, wie schnell können wir Leute hiren, wie schnell können wir so viele Räume in so vielen Städten haben wie möglich, aber die größte Flexibilität, weil es kann auch sein, dass wir in 1-2 Jahren wieder zumachen oder in 1-2 Jahren woanders hin müssen. Und das traditionelle Real Estate hatte da eigentlich keine Solution. Und deswegen kam sozusagen Coworking und Flex ins Game und hat das angeboten. Ich kann mich auch erinnern, als ich in verschiedenen Startups gearbeitet, sich da von Ritual zum Beispiel in den holländischen Markt irgendwie gelauncht habe, da kann ich mich erinnern, wir sind irgendwie zuerst nach Amsterdam, nach Rotterdam gegangen, da hat keiner wirklich über Preise gefragt oder so. Da ging es darum, wie schnell können wir ein Office haben, wie schnell können wir unterschreiben und wie schnell können wir skalieren, dass wir irgendwie das verdoppeln und verdreifachen. Und das war die Zeit und das hat, glaube ich, das Flex und die Coworking-Branche perfekt irgendwie angeboten und ist dadurch irgendwie sehr gewachsen in der Zeit und hat das, glaube ich, sehr, sehr genossen. Auch Mindspace in Deutschland und weltweit ist halt sehr, sehr groß geworden dadurch. Aber dann kam die Pandemie und die Pandemie hat natürlich alles komplett verändert. Ich habe, als ich bei Ritual gearbeitet habe, das war ein Startup, die haben Restaurants mit Offices verbunden sozusagen, dass Leute aus dem Office sich Essen abholen könnten in der Nähe. Und von einem Tag auf den anderen haben alle Restaurants zugemacht und keiner ist mehr ins Office gegangen.
Oh, wow.
Das ganze Businessmodell wurde plötzlich komplett umgestürzt und das hat natürlich das komplette, den Lifestyle völlig verändert. Dann kam Homeoffice. Viele Leute haben wieder von zu Hause gearbeitet. Es gab ein paar Flexibilitäten, ein paar sind natürlich immer noch ins Office gegangen, aber da war erstmal Pause. Und jetzt, was wir sehen, danach hat sich der Markt schon ein bisschen verändert. Wirtschaftlich, die Firmen, die gucken nicht mehr, wie schnell können sie skalieren unter at all costs und schnell alles rein, sondern natürlich spielt jetzt Procurement eine größere Rolle. Das heißt, die gucken sich den Pfennig an, die gucken genau, was das alles kostet, lohnt es sich nicht, sie vergleichen mit anderen Providern. Das heißt, die Kultur hat sich da ein bisschen verändert. Natürlich muss man immer noch schnell wachsen, aber man muss auch cautious wachsen und auf die Unit Economics gucken, was früher vielleicht nicht so sehr der Fall war wie jetzt. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist, natürlich hat sich auch das Kundenverständnis ein bisschen verändert. Man muss sich vorstellen, die Leute saßen für viele Jahre zu Hause und hatten da Calls und haben von da gearbeitet. Und ein Beispiel ist Akustik. Das war die perfekte Akustik, weil da war ja niemand in der Nähe. Da musste man ja mit niemandem irgendwie zusammenarbeiten. Und das hat man jetzt sozusagen mitgenommen. Das heißt jetzt für viele Enterprises und große Firmen, die jetzt sich ein Flex-Office oder Office suchen, das wird immer wichtiger für die. Und da hat sich das ein bisschen verändert, was die Erwartungshaltung von Firmen hat sich da ein bisschen verändert. Weil man braucht jetzt solche Sachen wie Akustik, Privacy spielen eine viel größere Rolle, als sie früher irgendwie eine Rolle gespielt haben. Genau, und da sind wir gerade, dass wir so ein bisschen gerade in der Zwischenphase sind. Wir sind nicht richtig da angekommen, wo wir ganz früher waren. Wir sind auch nicht mehr in einem Blitzscaling, sondern es ist eher so ein Hybrid-Modell geworden.
Ja, und ich finde, dieses hybride Modell, das hat ja so unterschiedliche Facetten. Einerseits, wie du es beschrieben hast, ist ja eine schöne Flexibilität, aber es ist irgendwie auch so ein bisschen so eine Unsicherheit, ne? Wie wollen wir jetzt eigentlich arbeiten und in welche Richtung geht es vielleicht auch in der Zukunft? Ich finde, gerade dieser Schritt aus der Vergangenheit, so wie du es beschrieben hast, früher, und ich habe das auch noch erlebt, ne? Ich war auch mal einige Zeit in großen Konzernen, Büro war einfach der Ort, wo gearbeitet wurde. Ne? Also du bist ins Büro gefahren, genauso wie du es beschrieben hast, 5 Tage die Woche und hast dort deinen Job gemacht, es sei denn, du hast vielleicht im Vertrieb gearbeitet oder es warst in der Beratung, aber für die allermeisten, die Büroarbeit gemacht haben, war das einfach der Ort, wo Arbeit stattgefunden hat. Und das wurde ja in den letzten Jahren total aufgeweicht, ne? Und wir haben ja wirklich da an diesem Narrativ jetzt ein großes Fragezeichen. Eigentlich gibt es dieses Narrativ nicht mehr, ne? So im Büro wird Arbeit gemacht, gerade mit Digitalisierung, jetzt irgendwie auch noch KI. Eigentlich ist es kein Narrativ mehr so richtig, was fortgeführt werden kann. Und ich finde dementsprechend natürlich total spannend die Frage, wofür kommen denn jetzt aber die Menschen heute in ein Büro, wenn es nicht mehr so ganz sattelfest zuverlässig der Ort ist, wo Arbeit unbedingt stattfinden muss? Du bist ja viel in Kontakt auch jetzt wieder und immer wieder auch mit großen Unternehmen, mit kleinen Unternehmen, mit Startups. Wofür kommen denn 2026 die Menschen zusammen? Oder wenn jetzt auch ein Unternehmen vielleicht irgendwie eine Anfrage stellt, was so dein Gefühl, wofür wollen sie die Menschen eigentlich zusammenbringen?
Ja. Ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Rolle vom Office hat sich grundlegend natürlich verändert. Und um es ganz simpel zu definieren, ich glaube, Büro ist nicht mehr der Ort, wo man arbeitet. Büro ist der Ort, wo man besser arbeitet oder besser arbeiten kann. Es geht darum, diese Experience zu verbessern. Das heißt, was sich verändert hat, ist, es ist nicht mehr einfach nur ein Basic, dass man jetzt ins Büro geht und das war's und da werden keine Fragen gestellt, sondern Leute wissen jetzt, dass man von zu Hause genauso gut arbeiten kann, dass man sogar in manchen Fällen sogar besser arbeiten kann. Das heißt, die Rolle vom Büro, die Rolle vom Arbeitgeber, die Rolle von uns als Flexspace-Provider ist, was für einen Mehrwert können wir den Firmen geben, was für einen Mehrwert können wir den Mitarbeitern geben, damit es auch für sie sich lohnt, zur Arbeit zu kommen, um besser zu arbeiten als zu Hause. Weil wenn es diesen Mehrwert nicht gibt, dann wird jeder normale Mensch sagen, ey, but what's the point? Warum machen wir das? Warum zwingt ihr mich, das zu machen, wenn es keinen Sinn hat? Es gibt keinen Return für mich. Und das ist etwas, da sind wir gerade im Prozess, das wirklich zu definieren, weil wir kommen da gerade erst raus. Und das kristallisiert sich raus. Der zweite Punkt, ich glaube, was wichtig ist, ist, jede Firma und jede Branche und jede Industrie ist ein bisschen anders. Was eigentlich den Mehrwert bringt, kommt immer auf die Firma drauf an. Es kommt immer auf die Person auch drauf an und was für eine Art von Arbeit man macht. Eine Legal Company braucht viel Privacy. Die braucht auch Individual Privacy. Das heißt, sie brauchen kleinere Büros für jeden Einzelnen, der private Arbeit machen kann, damit niemand darf die Gespräche hören oder sollte irgendwie da reinkommen. Das heißt, das ist sehr wichtig. Auf der anderen Seite ein Startup, das gerade angefangen hat, braucht vielleicht Access zu Resources, Access zu anderen Firmen, eine Community. Das spielt auch eine Rolle. Dann sind es generelle Personal-Sachen. Wo ist die Location? Wie einfach kommt man da hin? Wo kann man da auch viele Leute treffen drumherum? Gibt es solche Sachen wie Restaurants oder Amenities? Kann man zum Sport gehen in der Nähe? Das sind alles Sachen, die eine Rolle spielen. Und dann in Firmen gibt es verschiedene, natürlich Teams. Es gibt Sales-Teams, die sind sehr laut und die brauchen den Access und die brauchen auch den Kontakt zu den Kunden, dass sie schnell zu den Kunden kommen. Auf der anderen Seite hat man vielleicht Ingenieure, die brauchen was völlig anderes. Die brauchen eher ihre Privacy. Das muss man dann auch kombinieren. Das heißt, ich glaube, Key für die heutzutage ist Individualisierung. Jede Firma, jedes Team, jede Person ist ein bisschen anders. Und da ist das, glaube ich, die Herausforderung für die Arbeitgeber. Und für uns.
Klingt auf jeden Fall nach einer gestiegenen Komplexität einerseits, ne? Also sowohl als Unternehmen sich die Frage zu stellen, was brauchen wir, was ist auch der Rahmen, den wir bieten müssen, gerade sowas wie Privacy, ne? Oder bestimmter Kundenkontakt, eine gewisse Location, die wir vielleicht brauchen. Wollen wir zentral stattfinden in unterschiedlichen Städten oder haben wir einen Hub in einer großen Stadt? Und wenn ja, welche Stadt vielleicht auch? Gerade wenn man sich vielleicht diese Frage stellen kann, ne, ist das mit Sicherheit eine spannende Frage. Ich finde aber auch genauso interessant, und was möchte und braucht vielleicht auch jede einzelne Person, um gut zu arbeiten? Also wir können natürlich sagen, so einerseits, hey, wir arbeiten mit ganz sensiblen Themen und brauchen hier eine gewisse Sicherheit und Privacy. Aber was können denn unsere Engineers, was können unsere ProjektmanagerInnen, was können unsere Consultants hier tun und was brauchen sie auch als Arbeitsumgebung, damit sie A, gerne kommen und B, aber auch ihre beste Arbeit vollbringen können. Und ich finde ganz spannend, ihr habt dazu ja auch eine Studie in Auftrag gegeben, wo es auch darum ging, mal so zu verstehen, was brauchen Menschen, was wertschätzen auch Unternehmen an einem Arbeitsort. Und eine Erkenntnis war ja schon, wo ich schon merke, so okay, krass, also der Wert von einem guten Arbeitsort, der wird schon hoch bemessen, dass 20% gesagt haben, sie würden sogar auf einen Teil ihres Gehalts verzichten für einen guten Arbeitsort, erstmal in Anführungsstrichen guter Arbeitsort, ne? Und ich glaube sogar bis zu 20% ihres Gehalts wäre etwas, wo die sagen würden, das würde ich in Kauf nehmen, wenn ich wirklich an einem vielleicht ästhetischen, einem gut gestalteten Arbeitsort arbeiten könnte. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, was könnte das für jede einzelne Person eigentlich so bedeuten? Weil auch da stellen sich ja verschiedene Bedürfnisse dar, ne? Also jede einzelne Person könnte für sich etwas anderes verstehen unter gutem Arbeitsort. Wenn du mal so diese Mitarbeiterperspektive einnimmst, was siehst denn du, also jetzt mal auch so im direkten Vergleich zum Homeoffice, weil du hast ja diesen Wettbewerb mal aufgemacht, ne? Es ist irgendwie ein Wettbewerb um den besseren Arbeitsort. Was kann einen Arbeitsort heute besser machen als mein Homeoffice, vorausgesetzt, mein Homeoffice ist in den letzten Jahren eigentlich ganz okay eingerichtet. Also ich sitze nicht mehr am Küchentisch, habe vielleicht irgendwo so mein, zumindest mal so eine kleine Büroecke für mich. Was kann so ein Ort ausmachen, damit es besser für mich funktioniert?
Ja. Ich kann mich erinnern, als ich in der Uni war, da und immer wenn ich lernen musste, gab es ja die Option, zu Hause das zu machen. Und es gab verschiedene Typen. Typen, die zu Hause das gemacht haben, und es gab Typen. Ich musste zum Beispiel immer in die Bibliothek gehen. Das war der einzige Ort, wo ich konzentriert, fokussiert arbeiten konnte. Das war der Ort, der meine Arbeit besser gemacht hat, weil ich mich konzentrieren konnte. Ich war umgeben von irgendwelchen Leuten. Ich wusste, dass ich da nicht viel machen kann. Ich kann mich nicht irgendwo in irgendwelchen Sachen verlieren. Das war der Ort. Das heißt, ich musste dahin, um produktiver zu sein. Und ich glaube, das ist immer noch genau das Gleiche. Beim Arbeiten funktioniert es genauso. Was für einen Mehrwert kann die Location einem geben? Und da wieder, es kommt immer darauf an, auf das Team, was es ist. In manchen Situationen, für manche Teams, ist es wirklich die Privacy. Also habe ich diesen ruhigen Ort, wo ich arbeiten kann, aber in einem Public Setting, dass ich immer noch mit dem Team arbeiten kann, dass ich immer noch Entscheidungen treffen kann, dass ich immer noch direkt nach Rat fragen kann, dass ich das mit Leuten mache. Auf der anderen Seite sind es wirklich solche Sachen wie die Umgebung, also Design und Vibe von der Location. Fühle ich mich da wohl? Ist es ästhetisch, wo ich arbeite? Ist es eine schöne Aussicht, wo ich bin? Ist es eine coole Location, wo ich rausgehen kann, wo ich essen kann, wo ich trinken kann, wo ich easy ankomme? Und dann gibt es natürlich viele, besonders jetzt in einem jüngeren Segment, wie Membership und Freelancers, aber auch Startups, ist die Community. Wie ist die Community? Kann ich mich mit der identifizieren? Kann ich mit denen in den Community-Events sprechen und austauschen über verschiedene Sachen? Gibt es Möglichkeiten, nach der Arbeit auch was zu machen? Für manche spielt das immer noch eine Rolle. Das ist der Mehrwert eigentlich, den wir da pushen. Und es wird komplexer, weil es natürlich verschiedene Gruppen gibt. Aber ich glaube, bei Mindspace besonders machen wir das ganz gut. Was ich gemerkt habe, weil ich auch neu in der Branche bin, ist jede Location wird auf organische Art und Weise, wird eine Community kreiert. Und man weiß, was für Personas da drin sind und was die brauchen und was die nicht brauchen. Deswegen ist jede Location, die wir bei Mindspace haben, hat irgendwie einen anderen Vibe. Manche sind sehr corporate und professionell und haben größere Enterprises. Andere sind eher sehr agil und flexibel, hat junge Leute, viele Communities, viele Events.
Finde ich nämlich schon einen total, total interessanten Aspekt, auch mal so zu gucken, was das eigentlich für euch bedeutet, weil man ja wirklich merkt, einerseits ist es wirklich eine große Chance, da einen Arbeitsort zu kreieren, vielleicht tatsächlich von Startup bis Corporate, der einfach nochmal einen ganz anderen Spirit irgendwo auch hat, wo ich nicht jetzt einfach nur mein abgeschlossenes Büro für mich habe, sondern ich bin Teil von einer Community, bin aber auch Teil von etwas, was jemand anderes geschaffen hat. Ne? Also in dem Fall ja ihr mit Gedanken, mit ganz viel Erfahrung, mit Expertise zu der Frage, was zeichnet so einen guten Raum aus und was kann man tun, um Flexibilität, Kompatibilität irgendwo auch darzustellen. Wenn du jetzt mal so diese ganz unterschiedlichen Bedürfnisse zusammenbringst, was hat denn das so für euch bedeutet oder auch im Prozess weiterhin, was bedeutet das für euch, wie ihr probiert, eure Spaces zu gestalten? Also worauf probiert ihr zu achten? Was sind so Faktoren, wo du auch sagen würdest, Das macht am Ende einen guten Space aus, damit wir hier irgendwie auch eine Vielfalt von Teams, von Unternehmen tatsächlich beherbergen können und dafür sorgen, dass auch dieser Wert von eventuell Community, von Privacy und Co. tatsächlich stattfinden kann. Also worauf probiert ihr da besonders zu achten als Mindspace?
Ja, ich glaube historisch die Idee von den Foundern von Dan und Yotam kam auch so ein bisschen als Counter. Die haben sich damals vor elf, zwölf Jahren haben sie sich generell die Competitor angeguckt, die Märkte angeguckt, die auf dem Markt waren und haben geguckt, was fehlt da eigentlich. Und da waren gewisse Segmente, die aufgefallen sind. A ist natürlich so ein bisschen der Vibe und die Liebe zum Detail und die Liebe zum Design. Das zweite ist, gibt es eine Community? Ist das eigentlich alles sehr steril und grau und ist einfach nur ein Tisch mit Stuhl und Tisch oder ist ein Raum mit Stuhl und Tisch oder ist da auch eine Community mit drin, wo die Leute, mit der sie sich identifizieren und auf die sie Bock haben. Und das dritte, ist die Location eigentlich so ein Plug-and-Play wie überall auf der Welt und sieht überall gleich aus oder kann es sich mit der lokalen Kultur identifizieren? Und das sind so ein bisschen die inherent irgendwie DNA, glaube ich, von Mindspace, womit sie auch angefangen haben. Nummer eins ist, glaube ich, wenn man in jedes Mindspace reinkommt, ist der Vibe. Es geht, und Vibe, das ist etwas ein bisschen wie die Seele. Man kann es nicht wirklich beschreiben und sagen, was es jetzt ist. Aber natürlich spielt Design eine wichtige Rolle. Natürlich spielt der Hintergrund, ob es jetzt Musik läuft oder Gerüche da sind oder eine gute Aussicht oder ein spezifischer Community-Event, den man macht. Aber es ist ein Vibe. In jedes Mindspace, das man reinkommt, herrscht eine gute Kultur und eine gute Atmosphäre, auf die normalerweise Members Lust haben. Das zweite ist die Community. Gibt es die Community? Wie formt man eine Community? Wie bringt man die Leute zusammen, dass sie sich auch austauschen können, dass sie sich auch kennen können, damit sie sich mit der Location und dem Ort identifizieren können? Das war immer sehr, sehr wichtig in der Vergangenheit, besonders in der so Blitzscaling-Zeit, wo sehr viele junge Unternehmen da waren und die wollten natürlich auch diese Connection. Und der dritte Punkt war stay local. Das heißt nicht, dass man Copy-and-Paste-System hat und überall das Gleiche ist, sondern man muss immer reinkommen und gucken, was passt eigentlich hier? Was sind die Kunden, die hier reinpassen? Was kann man denen anbieten? Wie muss man das Produkt ein bisschen anpassen, damit das in dem Land ein bisschen besser funktioniert? Und was für Events muss man anbieten? Was für Amenities kann man in den spezifischen Locations den Members anbieten? Das ist auch sehr wichtig. Das heißt, der Local-Aspekt. Mit der Zeit hat sich das auch verändert. Nach der Pandemie, was wir sehen, es gibt globale Enterprises, also globale Firmen und Tech-Firmen spezifisch, die haben mittlerweile in ihrem Portfolio Flex als Standard. Die haben halt realisiert, man braucht Flexibilität global. Wir können nicht überall auf der Welt für 10 Jahre Leases irgendwie unterschreiben, sondern wir brauchen Flexibilität, wo wir einfach rauskommen können, weil niemand weiß, wie die Welt sich entwickeln wird. Das ist natürlich für uns Flex-Operator super, aber das heißt auch, die werden viel besser da drin, was die erwarten können von einem Flex-Operator, was die wollen und was wichtig für die ist. Und da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Da musste man, ob jetzt die Produktseite, wie man das Produkt für die anpassen muss oder auch generell, dass die Location und was die erwarten in Sachen, weiß ich nicht, wie die Stühle und Tische aussehen müssen, wie die Raumaufteilung sein muss, wie groß das alles sein muss. Da hat sich viel getan. Und da müssen wir uns natürlich ständig das Produkt auch verbessern.
Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ja, der Kern unserer Arbeit ist die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Führungskräften. Und was sich da immer wieder zeigt, ist, dass wir gerade mitten in einer Phase sind, in der sich Arbeit, aber auch Zusammenarbeit in Teams grundlegend verändert. Einerseits wächst von außen der Druck und die Unsicherheit. Wir befinden uns immer noch in Zeiten großer Krisen. Von innen steigt aber auch die Notwendigkeit, sich immer wieder neu auszurichten und aufzustellen als Unternehmen, sich neu zu erfinden, neue Strukturen, neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Und genau da wird natürlich auch Führung zu einer entscheidenden Stellschraube. Die Frage ist nicht mehr nur, was wir tun, welche Projekte und Prioritäten wir verfolgen, sondern vor allen Dingen, wie wir durch diese Zeit führen. Wie schaffen wir Orientierung, wenn vieles unklar ist? Wie stärken wir Vertrauen und psychologische Sicherheit im Team? Und wie gestalten wir Veränderungen so, dass Menschen wirklich mitgehen und auch Lust haben, mitzugestalten? Aus unserer Sicht sind das keine weichen Themen, sondern wirklich eine der härtesten Währungen, die wir gerade für wirksame Führung haben. Und genau daran arbeiten wir. Zusammen mit Führungskräften in Coachings, in Workshops, in Entwicklungsprogrammen. begleiten wir nicht nur Führungskräfte, sondern auch ihre Teams dabei, diese Fähigkeiten gezielt aufzubauen und im Alltag wirksam zu machen. Wenn dich das anspricht, wenn dich auch diese Fragen, diese Themen gerade umtreiben, dann lass uns sehr, sehr gerne miteinander sprechen. Alle Informationen, wie du mit uns in Kontakt treten kannst, auch alle Informationen über unsere Leistungen und Angebote findest du entweder direkt in den Shownotes oder unter www.benjaminrolf.de. Ich freue mich, wenn wir miteinander sprechen. Jetzt aber erstmal zurück zu unserer Folge. Da geht es ja auch um Kultur, da geht es ja auch um, welches Gefühl entsteht hier, wenn ich diesen Raum betrete, wie bringt das tatsächlich auch die Menschen zusammen? Und ich glaube, alle Menschen, die schon mal so besondere Räume betreten haben, wissen, glaube ich, dass das irgendwie was macht, ne? Also es kann uns öffnen für Begegnungen, das kann uns entspannter machen, das kann anstrengend sein, das kann uns inspirieren, das kann ja ganz, ganz viel auslösen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass das noch so ein bisschen gegensätzlich ist zu dieser klassischen Vorstellung von flexiblem Arbeiten und Open Desk, ne? Also ich glaube, man hat so oft dieses Bild vor Augen, dass so ein großer Flur mit ganz, ganz vielen Schreibtischen, die alle seelenlos ja dann fast eher da so dastehen und man kommt raus und sucht sich irgendeinen Schreibtisch, arbeitet eine Stunde und geht wieder. Und das, was du beschreibst, das klingt ja fast eher so nach hier will ich gerne bleiben, ne? Also hier komme ich nicht einmal rein für eine Stunde und gehe dann wieder raus. Kann ich natürlich auch machen. Aber ich bin da, weil ich hier mich gerne aufhalten möchte, weil ich hier auch einen Ort habe, an dem kann ich gut arbeiten, aber fühle ich mich auch wohl und komme dadurch vielleicht auch besser in den Austausch. Hast du das Gefühl, wenn du jetzt mal so auf vielleicht auch euren Ansatz guckst, dass da auch Unternehmen von lernen können, die sich die Frage stellen, was macht denn so einen guten Raum aus? Und wenn ja, wenn du jetzt mal dich so ein bisschen davon löst, von wir sind jetzt natürlich irgendwo der Anbieter, ne? Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Unternehmen, die einfach sagen so, ich stelle mir irgendwie selber gerade irgendwie nochmal so ein 500 Quadratmeter Büro hier hin. Was können andere Unternehmen davon lernen, was heute einen guten Raum auszeichnet, so aus deiner Sicht?
Witzigerweise, wir arbeiten ja eigentlich mit den Unternehmen zusammen, weil wir versuchen, das gleiche Problem gewissermaßen zu lösen. Was wir jetzt von vielen Firmen hören, ist, die haben eine Quote. Das heißt, die gucken, wie viele Leute kommen eigentlich ins Office und basiert darauf machen sie das Budget fürs nächste Jahr. Das heißt, das Office-Budget sozusagen. Deswegen entweder wird das Office dann größer, weil wenn mehr Leute kommen, oder es wird einfach kleiner. Das heißt, unser Ziel, natürlich wie auch das Ziel von den Arbeitgebern, ist irgendwie eine Situation zu kreieren, dass die Leute auch Bock haben, das zu machen. Und ich glaube, besonders die so größeren Tech-Corporates, die sind da auf einem sehr guten Weg, weil da sehen wir, die haben mittlerweile eine Strategie entwickelt, was die Raumaufteilung angeht. Wir kriegen sehr viele internationale Firmen, die zu uns kommen, die genau wissen, was sie brauchen. Das heißt, das ist eine customized Enterprise Suite, die sie haben wollen. Und da hat sich auch viel getan. Am Anfang war es ja alles, jeder hatte sein Einzelbüro. Ja, jeder hat im Einzelbüro gearbeitet und es gab gar kein Public Space, es gab nur eine kleine Küche, die man vielleicht miteinander geteilt hat und das war's und Meetingräume, aber sonst hatte jeder ein Einzelbüro oder zu zweit oder zu viert. Dann kam diese Coworking-Zeit von Blitzscaling, wo plötzlich alles offen war und alle haben zusammen in einem riesigen Raum ganz laut gearbeitet. Es gab vielleicht noch ein Meeting-Room oder so und Bier-Tabs und alles drum und dran. Das ist jetzt aber auch weg. Jetzt die neuen Suiten, was wir immer mehr sehen, ist wirklich eine Mischung, eine Hybrid aus den zwei. Das heißt, Open Space ist immer noch wichtig. Die Leute sollen zusammenarbeiten, die Leute sollen nicht irgendwie eingeengt sein. Aber natürlich werden viele Breakout Rooms kreiert. Ob das jetzt Meeting Rooms sind, ob das jetzt Phone Booths sind, ob es jetzt, so kleine Kreativecken sind für die, ist sehr wichtig, dass man sozusagen diese Flexibilität im Raum hat, dass für jeden ein bisschen was da ist. Und da werden, glaube ich, besonders so die amerikanischen und asiatischen Corporates, die werden immer besser da drin. Die haben eine richtig gute Strategie, was das angeht, weil sie natürlich global lernen, was funktioniert und nicht funktioniert und das mittlerweile weitergeben. Und natürlich Flex-Firmen, die Flexibilität auch für solche Firmen dann haben, das zu customizen und denen das genauso anzubieten und zu bauen und nicht zu sagen, hey, entweder nimmt, was ihr habt oder was wir haben oder nicht. Und dann dadurch lernen wir halt wir sehr viel, aber auch die Firmen. Und das können wir den Firmen dann auch weiter weitergeben, sobald sie das lernen. Ja.
Ich glaube, was ein total spannender Punkt ist, so wie du es auch beschreibst, wenn du weißt, du designst so ein Büro für 100 Leute oder so oder 50 Leute, dass du auch irgendwie so ein Gefühl dafür hast, wie viel Platz brauche ich denn wofür? Also wie viele Leute werden hier gleichzeitig sein? Wie viele wollen sich vielleicht zurückziehen, haben ein Meeting, brauchen mal einen Ort, um zu telefonieren? Weil das, was ich häufig mitbekomme, auch so aus meinem Umfeld, das ist ja eigentlich so der absolute Showstopper für jedes Büro, wenn ich weiß, ich muss zwei, drei Mal in der Woche dahin gehen, aber ich komme da hin und habe keinen Meetingraum zum Beispiel, ne? Also es ist einfach nicht genügend Platz da, um mein Meeting zu machen. Dann denke ich mir doch so, naja, ehe ich jetzt den Teams-Call hier neben einer anderen Person mache, die auch einen Teams-Call mache, dann bleibe ich dann doch irgendwie auch im Homeoffice. Also diese Erfahrung, die du auch beschreibst, zu wissen, was braucht denn eigentlich diese Organisation hier tatsächlich an Raum, um angenehm arbeiten zu können, um auch die Fläche zu haben, die sie braucht. Und du hast es schon beschrieben, ob es jetzt Fokus ist, ob es Meetings ist, ob es kreatives Arbeiten ist. Da stelle ich mir schon total wichtig vor, weil ich glaube, andersherum, wenn man mal 2, 3, 4 schlechte Erfahrungen gemacht hat, also ich komme immer wieder in das Büro, ich nehme 30, 40 Minuten Anfahrt in Kauf und merke, es bringt mir eigentlich nichts, es ist eine schlechtere Erfahrung, dann werde ich es beim nächsten Mal vielleicht nicht machen oder probieren, maximal reduziert zu halten. Ne? Also dementsprechend finde ich so dieses, was du beschreibst, planen, wirklich bewusst gestalten, diese Bedürfnisse auch erkennen und dann wirklich customized, ne, irgendwo auch einfließen lassen, als einen total, total wichtigen Punkt. Ja.
100 Pro. Und das ist jetzt nur das Beispiel von größeren Firmen, aber das Gleiche ist bei allen möglichen Kunden und auch Freelancern und auch einzelnen jetzt Memberships. Man muss genau wissen, was brauchen sie eigentlich, was suchen die, was funktioniert für sie, was funktioniert nicht für sie. Bei uns ist der Vorteil bei Mindspace, dass wir viele Locations haben, die verschiedene Angebote abdecken. Und dann kann man natürlich immer sagen, hey, das passt vielleicht nicht hundertprozentig, es gibt eine andere Möglichkeit, da ist das ein bisschen offener, da gibt es vielleicht mehr Raum, da gibt es mehr Möglichkeiten, mit anderen zu quatschen, als jetzt in dem, das vielleicht ein bisschen privater ist und so weiter. Und dann gibt es das genauso auch auf der anderen Seite.
Du hast auch schon von Community gesprochen, also so dieses Bedürfnis und vielleicht auch die Aufgabe zu schauen, wie kann ein Ort dafür genutzt werden, Menschen zusammenzubringen. Ich finde, wenn ich so an Community denke, das eine ist natürlich die Rolle, die ihr als Mindspace vielleicht auch einnehmt, um dabei zu helfen, so eine Community zusammenzubringen. Auf der anderen Seite, auch jedes Unternehmen wird ja Führungskräfte da vielleicht vor Ort haben, ne? Also Menschen, die so ein bisschen den Hut aufhaben und sagen so, ich habe hier mein Team, ich habe hier meine 20, 30, 50 Leute, die jetzt zusammenkommen und gemeinsam diesen Raum tatsächlich auch nutzen. Wenn du mal so auf die Teams schaust, die du so erlebst, welche Rolle spielt denn Führung dabei, am Ende so einen Raum auch gut zu nutzen? Und was würdest du vielleicht auch Führungskräften empfehlen, die jetzt vielleicht auch so neu in so einen Raum kommen? Ne? Weil du merkst, hey, die ziehen jetzt ein, die haben ganz, ganz neue Möglichkeiten, hier zu arbeiten. Am Ende gibt's vielleicht manche, die finden das total cool, andere sind noch so ein bisschen zurückhaltend, andere merken so, oh, ich muss jetzt hier 10 Minuten länger herfahren. Welche Rolle kann ich als Führungskraft einnehmen, damit auch so ein Raum tatsächlich so ein bisschen zum Leben erweckt wird und da wieder so auch diese Kultur angenommen werden kann?
Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, Räume an sich sind nicht die Solution, weil es braucht einen Plan. Es braucht jemand, der einen Plan hat, was man mit den Räumen macht. Ohne das funktioniert es natürlich alles nicht. Dass man, wenn man Leute einfach nur in den Raum packt und hofft, dass es irgendwie funktioniert. Ja, Räume sind dafür zuständig, irgendwie Sachen besser zu machen, aber es geht auch um die Führungskraft. Es geht auch um den Arbeitgeber. Was für Routinen werden kreiert? Wofür werden die Räume genutzt? Wann werden sie genutzt? Was ist die Raumaufteilung von den Leuten? Wann können die was benutzen? Hat man gewisse Tage in der Woche, wo die Teams zusammenkommen? Für was kommen sie zusammen? Werden spezifische Meetings alle in Person abgehandelt und werden das in spezifischen Räumen gemacht? Wie versucht man Community zu entstehen zu lassen? Macht man das alles intern in seiner eigenen Firma oder ist man vielleicht Teil von einem Coworking Space, wo man auch eine Shared Community hat? Wie sehr möchte man da integriert werden? Was für Events macht man regelmäßig in dieser Location? Also ich glaube, zweiteilig. Auf der einen Seite natürlich Raum und Location spielt eine riesige Rolle. Auf der anderen Seite ist es natürlich die Führungskraft. Es geht im Endeffekt um die Company Culture. Und die Company Culture wird von den Menschen gemacht. Es wird von der Führungskraft gemacht. Es wird für die Kommunikation und das Miteinander. Und das muss natürlich auch geplant werden auf irgendwelche Art und Weise. Der Raum ist dafür da, um so flexibel und so offen für alle möglichen Varianten zu sein wie möglich. Das heißt, auch für alle Kulturen sozusagen sich anzupassen und für die auch zu funktionieren. Ob es jetzt eine Legal-Firma ist oder eine very playful Early-Stage-Startup, es muss für alle irgendwie funktionieren. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe zukünftig von Flex-Betreibern, dass wir wirklich für alles eine Solution haben, was Raumgestaltung angeht. Aber der Treiber ist natürlich, der Kultur ist die Firma selbst.
Und wie du es beschreibst, ne? Also manchmal, vielleicht, also ich kann mir vorstellen, sie haben bestimmt schon viele erlebt haben, die kommen an so einen neuen Arbeitsort, ist ein neuer Meetingraum, neuer Space oder es wurde tatsächlich mal vielleicht so eine ganze Etage neu gemacht oder man ist mal ins Coworking gegangen. Man ist vielleicht manchmal erstmal so ein bisschen überfordert, ne, mit den neuen Rahmenbedingungen. Oh, guck mal, was das für ein cooler Raum ist. Sieht der mega geil aus, dass wir hier alles machen könnten. Und dann 3 Monate später merkt man so, man hat es eigentlich gar nicht so richtig genutzt. Ne? Es war schön, dass es da war, aber haben wir es am Ende genutzt? Und ich finde da so dein Appell auch zu sagen, man muss sich schon mal den Moment nehmen, mit dem Team hinzusetzen, zu überlegen, so, was haben wir jetzt hier für Möglichkeiten, wie wollen wir hier gut arbeiten? Kommen wir an bestimmten Tagen zusammen? Wollen wir diesen Raum für Workshops nutzen? Oder, ne? Das ist schon eine sehr, sehr bewusste Aufgabe.
Ja, 100 Pro. Und ich glaube, diese Sachen entwickeln sich. Im Endeffekt muss man viele Sachen auch austesten, weil man weiß nicht immer sofort, besonders wenn man eine Kultur hatte, wo jeder von zu Hause gearbeitet hat und plötzlich holt man viele rein für ein paar Tage. Man muss organisch gucken, wie sich die Situation entwickelt, wie viele Leute kommen, in welchen Tagen kommen die, welche Räume werden genutzt, welche Räume werden nicht genutzt. Und da, was sehr wichtig ist, was für uns wichtig ist, aber auch für die Firmen, was wir immer mehr sehen, ist dieses Tracking. Tracking, um zu verstehen, wie viele Leute kommen überhaupt, was wird genutzt, was brauchen die nicht, was finden die gut, was finden die vielleicht nicht so gut, brauchen die Community-Events, brauchen sie den Kaffee morgens, brauchen sie Breakfast-Events, die sie zusammen machen und basierend darauf entwickelt man dann langsam eine Strategie und einen Weg, um halt die gemeinsamen Ziele zu erreichen für Firmen. Und für uns ist das natürlich auch wichtig, weil wir dann von den Firmen lernen, wohin die Reise denn geht und welche Aspekte immer wichtiger werden und welche Aspekte vielleicht gar nicht mal so wichtig sind.
Test and Learn, ne? Am Ende Test and Learn und wie du es beschreibst. Ja. Ne? Es ist Feedback einholen, ins Gespräch gehen, gucken, welche Bedürfnisse werden gut erfüllt, was bleibt vielleicht gerade so ein bisschen auf der Strecke, was können wir am Ende auch noch anpassen und verändern und weiterentwickeln.
Ja, das ist das Spannende. Ich glaube, das ist das Spannende an der ganzen Branche. Obwohl Arbeiten eine ancient Sache ist, ist gerade neu, weil wir nicht wissen, wo sich das gerade entwickelt. Die eine Seite ist komplett Homeoffice, die andere Seite ist im Office, ein bisschen hybrid, aber keiner weiß, wenn man jetzt alles 5 days a week irgendwie vom Office macht, was hat das für Konsequenzen? Was brauchen die Leute? Worüber werden sie sich beschweren? Und da entwickelt sich gerade sehr viel Neues, glaube ich, weltweit.
Du hast ja auch schon ein paar Mal über Community gesprochen und es ist immer wieder auch ein Thema, immer wieder auch ein Wort, was gefallen ist. Ich finde häufig, gerade wenn ich so an ein gutes Büro denke, zumindest das Potenzial von Begegnung ist immer erstmal da. Ne? So, wir wissen klar, wir können uns jetzt hier bei Zoom oder bei Teams sehen und wir machen alle ein Meeting zusammen, aber es fühlt sich doch einfach anders an, ne? Wenn man sich dann wirklich in einem Raum begegnet. Ihr habt euch ja bei Mindspace selber, in welchem Space man ist, tatsächlich auch zur Aufgabe gesetzt, Communities zu schaffen. Also es ist ein großer Wert von dem, was ihr da tut. Hast du so ein Gefühl dafür, wenn du vielleicht mal so über die unterschiedlichen Spaces auch guckst, was braucht denn eine Community, damit sie funktioniert? Weil ich habe auch das Gefühl, an diesen Begegnungen, das Lebhafthalten, das auch so weiterführen, dass es nicht nach irgendwie 2 Monaten wieder verpufft, da tun sich einfach auch viele schwer. Ne? Egal, ob das externe Communities sind oder ob das tatsächlich auch Unternehmenscommunities sind, wo man sich regelmäßig begegnen möchte. Hast du so einen Gedanke, was eine Community auszeichnet, die wirklich auch dauerhaften Wert schafft und Menschen anlockt, Teil davon zu sein und sich auch einzubringen?
Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, da sind auch verschiedene, also ich kann mal ein paar Beispiele geben. Wir haben zum Beispiel eine Location in Berlin, Da haben wir ein Barista. Und der Barista spielt nicht nur die Rolle vom Menschen, der Kaffee macht regelmäßig, sondern der Barista ist natürlich sehr sozial. Alle kennen ihn oder sie. Alle haben eine sehr gute Beziehung mit ihr. Sie ist ein bisschen so wie der Shrink von der ganzen Location. Sie kennt jeden mit Vornamen. Jeder kennt sie. Sie kennt die persönliche Geschichte von jedem einzelnen Member. Und das ist mittlerweile so eine Routine. Sie wird so wertgeschätzt. Bei allen NPS, die wir haben, wird nur über sie geredet, weil sie halt dieser sie ist Teil dieser Seele von dieser Location. Und das ist die Interaction. Das ist Teil von dieser Community Creation. Das ist Teil von dieser Seele. Das heißt, jeden Morgen haben diese Member eine Routine, dass sie unten runtergehen zum Barista, sich einen Kaffee holen, ein bisschen schnacken, ein bisschen lachen, dann mittags vielleicht nochmal wiederkommen, sich noch einen Kaffee holen, nochmal ein paar Sitze machen und dann hingehen. Das ist schon mal ein sehr wichtiger Teil. Den kann man nicht planen. Das ist jetzt nicht etwas so, hey, das packen wir und dann ist das die Seele. Aber in der Location spezifisch ist das Teil von dieser Experience, wo eine Community entsteht, weil die Leute auch drumherum sitzen und sich dadurch auch kennenlernen. Der zweite Punkt ist natürlich, was für einen Mehrwert können sie sich gegenseitig geben? Was wir bei Mindspace immer oft machen, sind Community-Events, External-Events. Das heißt, wir haben sehr viele Speaker, die vorbeikommen. Wir haben generelle kleine Events, wo Leute irgendwas essen können oder trinken können oder zusammen sich austauschen über ganz spezifische Themen. Das ist auch sehr wichtig, weil es wird zu einer Routine, wo sie herkommen. Und es gibt sehr viele Leute, die kommen immer regelmäßig, jede Woche zu diesem Event, um dann mit den Leuten sich auszutauschen, um sich mit dem Team auszutauschen und über Sachen zu reden, die in der letzten Woche passiert ist. Das ist auch Teil der lokalen Community im Endeffekt. Und ich glaube, da gibt es einfach sehr viele Sachen. Jede Location ist ein bisschen anders und die Community wird durch andere Sachen, durch andere Routinen irgendwie kreiert, die überall unterschiedlich sind. Und das ist das Coolste an der Geschichte. Es gibt jetzt kein Playbook, dass man sagt, das macht man überall und das funktioniert, sondern man kann da ganz individuell rangehen.
Das ist aber eine beruhigende Antwort, finde ich, dass es kein Playbook gibt, ne, sondern am Ende auch, gerade wenn du so beschreibst, hey, da ist eine Person, ne, ob die jetzt irgendwie guten Kaffee macht oder ob die jetzt irgendwie eine andere Rolle hat, ne, sei mal dahingestellt, aber auch eine Person, die das manchmal zusammenhält oder einen externen Wert, den man kreiert. Ich glaube, was man schon merkt, ist so, natürlich braucht es so unterschiedliche Komponenten, die die Menschen dann zusammenbringen. Ne? Ob das irgendwie eine gewisse Leistung ist, die man da irgendwo bekommt, ein gewisser Input oder ein gewisses Format. Was ist so der Wert, den ich da für mich spüren kann? Wie kann ich mich vielleicht auch einbringen? Ne? Und wie gesagt, ich glaube, es ist ein großes Thema so für viele, so, weil warum komm ich irgendwo hin? Ich möchte ja die Gemeinschaft haben, ich möchte diesen Austausch haben. Und wenn das gelingt, ne, wenn man merkt, so, das ist da vorhanden, da kann ich Teil von werden, ich glaube, dann ist das schon etwas, was man nicht unterschätzen kann. Ne?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Teil. Nicht für alle, aber das Soziale spielt eine riesige Rolle. Im Endeffekt sind wir soziale Kreaturen und wir brauchen den Kontakt, wir brauchen den sozialen Kontakt, wir brauchen das Miteinander. Wir wollen gern Leute sehen und treffen. Und ich glaube, die Isolierung ist auch natürlich eine Konsequenz von dem ganzen Homeoffice. Für mich persönlich zum Beispiel, ich habe sehr schnell gemerkt, dass Homeoffice für mich, mir hilft das nicht, um jetzt produktiver oder effizienter oder glücklicher zu werden, weil ich einfach dieses alleine sitzen in einem Raum für längere Zeit ist nicht ideal. Ich gehe lieber ins Office und weil ich die Möglichkeit habe, mit den Leuten mich auszutauschen und face to face zu sprechen, was ein wichtiger Teil für mich ist, um einfach auch happy zu sein. Ich glaube, das unterschätzt man sehr. Und Arbeit ist natürlich der Grund Nummer eins, dass man diese sozialen Interactions hat überhaupt. Deswegen wird das, glaube ich, immer eine wichtige Rolle spielen. Und natürlich, wenn man dann helfen kann, diese Community zu kreieren und da etwas zu machen, dass man das nicht alles artificial kreiert wird, sondern dass man Routinen hat, wo die Leute halt sich miteinander austauschen können, das ist dann natürlich auch unsere Aufgabe. Und das wird immer wichtig bleiben.
Peter, wenn wir zum Abschluss nochmal so ein bisschen in die Zukunft springen. Ich finde ganz spannend, wir haben heute natürlich ganz viel über Bedürfnisse gesprochen, menschliche Bedürfnisse. Was brauche ich, was brauchst du, was brauchen Menschen, Teams, um gut zusammenzukommen und gut zu arbeiten? Das sind wahrscheinlich Dinge, die waren vor Jahrzehnten gar nicht so viel unterschiedlich. Ne? So die Art der Arbeit hat sich ein bisschen verändert, aber so ganz, ganz viele Bedürfnisse sind doch irgendwo ähnlich geblieben. Ich finde, das, was sich natürlich verändert, sind ganz viele Rahmenbedingungen. Wir sprechen natürlich seit, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren über Digitalisierung. Wir sprechen jetzt über künstliche Intelligenz. Wir sprechen über global verteilte Teams und so weiter und so fort. Wenn du das alles so ein bisschen zusammenbringst, uns Menschen, auch so diese technologischen Sprünge, die es vielleicht gibt und auch Arbeitsorte der Zukunft, was kann da in den nächsten 5 bis 10 Jahren vielleicht noch so kommen? Was sind vielleicht auch Gedanken, die du dir machst, wo vielleicht so die Reise hingehen könnte?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, was ich sehe, was sich verändert hat, und das irgendwie connected wieder zu dem, was wir am Anfang gesprochen haben. Die Aufgabe von uns, von dem Arbeitgeber und auch von einem Flexbetreiber wie Mindspace ist, den Menschen einen Grund zu geben, zur Arbeit zu kommen, zum Office zu kommen. Sie brauchen einen Reason. Man muss sie davon ihnen einen Grund geben, dass die überhaupt irgendwie kommen und das alles machen. Und das ist die Aufgabe. Und diese Aufgabe, die ändert sich natürlich stetig, weil es reicht nicht mehr einfach nur einen Tisch und einen Stuhl im Büro zu haben und sagen, komm doch in die City, fahr doch eine Stunde und setz dich hier in den Raum, um zu arbeiten, sondern man braucht heutzutage mehr als das. Und das verändert sich. Und was wichtig ist, es geht nicht mehr um den Task, es geht um den Menschen. Und was der Mensch eigentlich braucht, was motiviert den Menschen, um überhaupt in die City, was sind die Gründe, was ihn ins Büro wieder bringt. Und das wird, glaube ich, mit der Zukunft immer mehr ausgebaut. Und das wird, multidisciplinary. Da werden verschiedene Sachen mit reinkommen. Deswegen glaube ich, dass sich Sachen in der Zukunft wahrscheinlich überschneiden werden. Weil ein Grund ist natürlich, man möchte das Soziale haben. Das Soziale ist ja nicht nur, dass man sozusagen von einer Kaffeemaschine zusammen quatscht, sondern soziale Aktivitäten zusammen macht. Wie kann man diese zusammen aufbauen? Soziale Aktivitäten können auch sportliche Aktivitäten sein. Das ist auch ein Grund, dass sich diese zwei Aspekte zum Beispiel mischen. Der Grund ist zum Beispiel, dass man ein Fitnessstudio in der Nähe hat oder dass man Sportactivities in der Nähe hat. Vielleicht wird das alles in einem angeboten, dass es plötzlich ein Ort wird, wo man arbeiten kann, aber dann auch Sport machen kann gleichzeitig. Wellness, genau das gleiche Thema. Das heißt, ich glaube, man muss gucken, was der Mensch in der Zukunft braucht. Was kann ihn dazu bringen, Bock zu haben, zur Arbeit zu kommen oder in diesen Ort zu kommen? Und ich glaube, da wird es nicht mehr reichen, einfach nur ein Bürozimmer anzubieten, sondern es werden verschiedene Sachen, Wellness, Sport, Fitness, soziale Treffen, Restaurants, Essen, Location, Transportmöglichkeiten, Entertainmentmöglichkeiten. Und das wird sich, glaube ich, in der Zukunft immer mehr vermischen und immer in eine Richtung gehen. Weil ich glaube, eine Basis von Arbeiten wird immer noch da in der Location bleiben, wo es ist. Aber unsere Aufgabe ist dann, denen Mehrwert zu geben, damit sie kreativer arbeiten können, damit sie effizienter arbeiten können, damit sie insgesamt besser arbeiten können und auch Bock haben, zu diesem Ort zu kommen, um ihre Ziele zu erreichen.
Sehr, 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 sehr cool. Ich dachte auch gerade so, eigentlich im Kern ist es ja, dort auch zu arbeiten, wo Leben stattfindet. Und das kann natürlich für jede Person auch ein bisschen anders sein, natürlich auch mal Lebensphasen abhängig. Wo findet gerade wie viel Leben statt? Ne? Ist es vielleicht ein bisschen mehr zu Hause oder ist es tatsächlich ein bisschen mehr in der Stadt, mit Sport, mit anderen Menschen, in einer gewissen Community, aber halt nicht irgendwo draußen in weiß ich wo, in irgendeinem Headquarter, was fernab ist von allen Dingen. So, ne? Das ist wahrscheinlich das, was eventuell für viele nicht mehr so das attraktive Zukunftsmodell unbedingt ist. Peter, wenn sich jetzt vielleicht auch Unternehmen, auch Einzelpersonen fragen, so wie kann ich Mindspace mal kennenlernen? A, wo seid ihr physisch anzutreffen? Und B, was ist ein guter Weg, euch vielleicht tatsächlich mal kennenzulernen?
Ja, gute Frage. Also Mindspace ist, wir sind in Deutschland in insgesamt 14 Locations.
Wow.
Davon 8 in Berlin, gut verteilt, in Hamburg, in Frankfurt, in Düsseldorf und auch 3 Locations in München. Und falls sich irgendjemand interessiert, sind wir natürlich online, kann man jede Location sich angucken und ob es da ein passendes Produkt gibt, ob es jetzt ein Membership-Produkt ist für einen Einzelnen oder für einen Freelancer, wo man ein bisschen die Coworking-Area auschecken möchte und ein Open Day machen möchte oder jetzt ein größeres Office, da haben wir, glaube ich, für alle was. Und natürlich sind wir natürlich auch, haben wir natürlich auch Event-Spaces, falls mal jemand durch Events auch die Location und unsere Kultur und unseren Vibe ein bisschen kennenlernen möchte.
Also ich war hier in Hamburg schon mehrfach bei euch am Rödingsmarkt. Einerseits muss man sagen, wirklich extrem gut gelegen, ne? Genauso wie du es beschrieben hast, da wo das Leben so stattfindet und auch schon bei mehreren Events und das war auch mal sehr, sehr, sehr cool. Verlinken wir natürlich alles in den Shownotes, auch die Studie kann ich auch wirklich sehr empfehlen, da nochmal reinzuschauen, um auch nochmal so ein Gefühl zu bekommen, was sind denn so die Bedürfnisse, die wirklich zunehmen und welcher Grund wird vielleicht wichtiger denn je, um tatsächlich ins Büro zu kommen, weil wie du es beschrieben hast, genau darum geht es mehr denn je, ne, den Menschen einen Grund zu geben, auch zusammenzukommen, auch gemeinsam an einem Ort letztlich arbeiten zu wollen. Ne. Peter, vielen, vielen Dank fürs coole Gespräch. Ich wünsche euch weiterhin da gutes Wirken. Hoffe, wir sehen uns vielleicht mal in Hamburg oder Berlin bei euch in Space.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank auch für das Gespräch, Benjamin. Hat Spaß gemacht.
Alles Gute, ne? Bis dann. Cool, ciao, ciao.
Danke, ciao.
Das war Leaning Well, heute mit Peter Demidorf. Was ich aus unserem Gespräch wirklich mitnehme, die Debatte rund um Homeoffice oder auch das Büro ganz allgemein greift oft zu kurz. Denn die spannende Frage ist eigentlich nicht, wo arbeiten wir, sondern was brauchen Menschen eigentlich, um gut arbeiten zu können? Ich finde, Peter macht das wirklich sehr klar. Ein Arbeitsort muss heute mehr leisten, als einfach nur eine Fläche zu bieten. Er muss einen Grund liefern, warum Menschen zusammenkommen wollen. Und das kann natürlich ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein. Ein Ort für Fokus oder echten Austausch, vielleicht auch ein bisschen Privatsphäre, Community oder Inspiration. Deswegen meine Einladung heute einmal an dich. Schau doch mal eure Arbeitsorte einmal an. Was sind die Orte, an denen ihr zusammenkommt und wofür setzt ihr diese eigentlich ein? Wo entsteht wirklich Mehrwert durch eure Arbeitsflächen? Und wie könnt ihr vielleicht diesen Wert gemeinsam noch ein bisschen steigern? Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gerne mit Kollegen, mit Bekannten oder einfach direkt auf LinkedIn. Und wenn du magst, schenke uns auch gerne deine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Eine Bewertung ist super schnell gemacht, aber sorgt einfach dafür, dass genau diese Gedanken, diese Inhalte noch ein bisschen sichtbarer werden. Falls du dich für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Leadership-Trainings, eines Vortrags oder auch einer Podcast-Kooperation, dann nimm sehr, sehr gerne mit uns Kontakt auf. Alle Möglichkeiten, wie du mit uns in den Kontakt kommen kannst, findest du auch wie immer in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald.